Ja, hallo Jessica. Ich bin sehr froh, dass ich dich als junge Amerikanerin, Mutter von zwei Kindern und du und dein Mann im Gesundheitsbereich tätig interviewen kann zu der Frage von Obamacare. Weil in Amerika zeichnet sich ja doch eine sehr starke Revolte ab, also wo die Menschen wirklich also sehr, sehr, sehr wütend, verängstigt, enttäuscht sind. Und damit in starkem Kontrast sind die Medien in Deutschland immer noch der Meinung, dass Obamacare einen Fortschritt dargestellt hätte. Nun hat sich rumgesprochen, dass das mit der Registrierung bei den Computern nicht funktioniert hat. Aber was wäre dann mit Obamacare, wenn die Computer alle funktionieren würden? Jeder könnte so eine Chipkarte haben und alles wäre von der technischen Seite okay. Was wäre dann die Lage mit Obamacare?
Also sie wäre trotzdem verheerend. Also Obamacare, es gibt viele Gründe, weshalb sie wirklich schlecht ist. Ich würde aber hauptsächlich sagen, das Hauptproblem ist, das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung in ihre eigene Regierung ist weg. Das Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten ist schon seit Jahren bekannt als sehr problematisch. Ich könnte viele Zahlen durchgehen. Man kann vielleicht nur eine sehr wichtige Zahl, die in den letzten Wochen herausgekommen ist, die Lebenserwartung für Frauen in den Vereinigten Staaten, wenn man in den ärmeren Gemeinden lebt, sinkt. Also die Lebenserwartung von Männern, die auch in diesen ärmeren Gemeinden leben, sinkt genauso. Also wir sehen eine Situation, die Lebenserwartung in diesen Gemeinden, wenn man in West Virginia wohnt oder in Teilen von den Südstaaten, liegt bei 68 Jahren. Sie ist vergleichbar mit manchen Staaten in Afrika. Also es ist eine verheerende Situation, wenn man Geld hat in den Vereinigten Staaten. Die Lebenserwartung sieht vergleichbar mit den europäischen Staaten. Und dann kann man immer sagen, wenn man die Ärmeren weglässt, sind die Statistiken doch schön. Aber genau so sieht man, also das Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten, Armut, ist schon seit Jahren bekannt als problematisch. So, wir sind in einer Lage, die amerikanischen Menschen waren wirklich offen dafür, Verbesserungen zu finden, herauszufinden, wie sie eine gute Gesundheitsversorgung bekommen können, und das Vertrauen ist vollkommen weg. Vollkommen weg mit Obamacare. Vielleicht kann ich einfach mal ein paar Beispiele. Also es war bisher so, kennt man vielleicht von Erzählungen, wenn man eine Krankheit hat, war das schwierig hier Gesundheitsversorgung oder Krankenversorgung zu bekommen, Krankenversicherung auch zu bekommen. Man wurde rausgeschmissen. Also ich persönlich gehöre zu den Selbstständigen, die von Obamacare sehr betroffen sind. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht durch die Arbeit eine Krankenversicherung bekommen, sondern das selbstständig kaufen müssen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Also ich habe versucht, Krankenversicherung zu bekommen vor ein paar Jahren, als wir selbstständig geworden sind. Wir haben sie auch angeboten bekommen für horrende Preise. Die Bedingung bei einer Firma war, eine Krankheit bei mir wird halt nicht bezahlt. Ist halt eben so. Die eine Krankheit, die ich regelmäßig habe, Asthma, wird halt dann nicht von der Krankenversicherung bezahlt. So, man verliert dann Vertrauen in einem System, wenn sowas passiert, dass man eine Krankenversicherung nicht bekommen kann, weil man eine bestimmte Krankheit hat. Viele Leute haben gedacht, mit Obamacare auf einmal wird das besser. Was ist die Realität? Man versucht dann, eine Krankenversicherung durch Obamacare zu bekommen. Wunderbar. Die Kosten sind aber das Dreifache von der jetzigen Versicherung. Also die Kosten sind horrende. Man soll dann einen Zuschuss von der Regierung bekommen für diese gestiegene Kosten. Diese Vertrauensfrage kommt dann wieder auf, weil zurzeit so viele soziale Kürzungen in den Vereinigten Staaten passieren. Die passieren in alle möglichen sozialen Bereichen, Gesundheitswesen, Krankenhäuser etc. Beispiele kann ich vielleicht später geben, wenn es notwendig ist. Aber man weiß jetzt schon, dass die Regierung so viel kürzt. Woher soll ich das Vertrauen haben, dass die Regierung jetzt diese Zuschüsse für die gestiegenen Kosten auch nächstes Jahr zahlen wird. Und dann als Familie, 4 Leute, 2 Kinder, wie sollen wir dann diese dreifache Krankenversicherung oder Krankenversicherungskosten dann bezahlen? Wo soll das Geld dann herkommen?
Ja, es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, wenn 500 bis 700 Milliarden Dollar in einem Zeitraum von 10 Jahren gespart werden soll, dass dann eine bessere Gesundheitsversorgung dabei herauskommen soll. Also das ist eigentlich nicht einsichtig.
Das ist sehr schlimm. Und ich glaube, auch für diesen Fall gebe ich ein sehr konkretes Beispiel von einer Frau, die ist jetzt krebskrank und hat ein Einkommen von 1.000 Dollar im Monat, hat jetzt schon Rechnungen von 900 Dollar. Bisher war das dann so, dass der Bund praktisch Geld an den Krankenhäuser verteilt hat, Summen verteilt hat an den Krankenhäuser, so dass Menschen in solche Situationen weiterhin versorgt werden und dass die Rechnungen nicht so hoch werden. Genau in solche Fälle dieser Frau versucht bei dem Krankenhaus, bei dem sie behandelt wird, finanzielle Unterstützung zu bekommen, ist einfach nicht mehr vorhanden. Und sie weiß tatsächlich nicht, wie sie selbst sagt, wie sie nächste Woche das Essen kaufen soll. Und um das auch konkret zu machen, weil es viel mit der Situation zu tun hat, mit ärmeren Menschen, die noch bis eigentlich Oktober, bis Obamacare eingetreten ist, ältere Menschen, vielleicht Schwarze, vielleicht Menschen, die Demokraten, traditionelle Demokraten sind, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Also das sind Menschen wirklich, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die noch diesen einen Punkt bei Obama, da haben sie ran festgehalten. Da wird er wenigstens, das wird er packen, das wird er schaffen. Und da wir mit diesem Bereich zu tun haben, mein Mann und ich, jetzt wird's klar, jeden Tag hört er das. Nicht mal das schafft er. Ich dachte, es würde besser. Ich dachte, es könnte sich verbessern. Und das tut es.
Ja, was ich also auch besonders bedenklich finde, ist, dass jetzt Krankenhäuser, die also Patienten zu oft wieder neu aufnehmen, weil sie chronische Krankheiten haben oder halt älter sind, dass die praktisch Geld abgezogen bekommen von den Versicherungsgesellschaften 1-3%. Und dass also alle 3 Monate Prüfungen stattfinden. Und die Krankenhäuser dann natürlich die Patienten nicht so gerne haben, wenn das mit finanziellen Verlusten zu tun hat. Hast du da?
Doch, und da muss man wirklich auch sehen, was der Kern von Obamacare ist. Was machen die Versicherungen für Verdienste jetzt? Also mit EER zusammen, Mitarbeiter vom EER haben Zahlen zusammengestellt, die sehr konservativ sind. Schätzungsweise werden die Versicherungen 250 Milliarden Dollar mehr im Jahr einnehmen durch dieses Obamacare. Gleichzeitig an den Aktien die verschiedensten Versicherungsgruppen, Cigna Health, Aetna, alles Profitunternehmen, deren Aktienwerte sind um 43% in den letzten Jahren alleine gestiegen. So, das ist die Realität der Versicherung. Obamacare kriegt durch diese sogenannte Zuschüsse von der Regierung für Familien wie meine Familie. Dieses Geld geht direkt auch noch zusätzlich an den Versicherungen. Also es gibt ein Beispiel nach dem anderen, wie die Versicherung mehr und mehr Geld verdienen, dann diese Aktienausschüttung mehr und mehr wird und zur gleichen Zeit die Bevölkerung behandelt werden, genau solchen Fällen, wie du jetzt erwähnt hast, wo Menschen in den Krankenhäusern, gerade die Krankenhäuser, die Menschen immer wieder reinbringen müssen oder wo Menschen immer wieder für eine bestimmte oder mehrere Krankheiten reinkommen in den Krankenhäuser. In den Vereinigten Staaten ist das so, Krankenhäuser sind anders als in Deutschland organisiert. Krankenhäuser übernehmen eigentlich die gesamte Versorgung für Menschen. Also es ist nicht wie in Ärzten oder einzelnen Praxen wie in Deutschland. Also die Krankenhäuser verbinden die gesamte Versorgung für schwerkranke Menschen. Und Krankenhäuser, die natürlich Menschen immer wieder reinbringen, sind Krankenhäuser an Universitäten, die schwere Fälle nehmen mit vielen Krankheiten, wo einzelne Menschen viele Krankheiten haben. Und das kommt zusammen. Und diese Menschen, natürlich müssen sie öfters ins Krankenhaus. Und natürlich sind da mehr Schwierigkeiten mit deren Krankheiten. Ja, und jetzt kriegen sie das Geld gestrichen. Und wenn man auch zurückdenkt an dieses Beispiel von dieser Frau mit Krebskrankheit, das sind die Gelder, die Krankenhäuser vorher bekommen haben vom Bund, um solche ärmeren Menschen auszuhelfen. Tja.
Ja, aber es betrifft ja nicht nur alte Menschen mit vielen Krankheiten, sondern selbst wenn man jung ist, also zum Beispiel ein einzelstehender junger Mann und man kauft dann so eine teure private Police, dann steht doch trotzdem, soweit ich mich informiert habe, genau drin, welche Krankenhäuser und welche Ärzte man damit in Anspruch nehmen kann. Also angenommen, dieser junge Mann bekommt jetzt einen sehr seltenen Krebszustand und würde gerne zu einem der Spezialzentren gehen. Das ist ihm aber laut dieser Police dann verweigert. Also es trifft also nicht nur alte Menschen, sondern...
Es trifft alle. Und das ist auch eine weitere Frage, also vielleicht um das mal klar zu machen. Dieser Frage vom Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten, diese Idee von einem sozialen Gesundheitswesen existiert bei vielen, vielen Amerikanern. Die haben wirklich geglaubt, das, was Obama macht, würde die Situation besser machen. Fast jeder Familie, fast jeder Freundeskreis, irgendjemand, man hat irgendjemanden, der, wo man einen Fall erzählen kann von einer ungeheuren Situation, in der ein Mensch gestürzt wird durch eine Krankheit. Die meisten Amerikaner wollen ein besseres System. Sie wollen wirklich die Versorgung haben. Und das ist leider so. In den 60er Jahren waren 86% alle amerikanischen Ärzte selbstständig. Und die hatten ein persönliches Verhältnis zu ihren Patienten. Heutzutage.
Das ist extrem wichtig.
Ja. Und heute ist das 36%. Nur noch 36% der Ärzte in Amerika sind selbstständig. Das heißt, die anderen Prozente sind eben Vertragsärzte. Die große, große Mehrheit der amerikanischen Ärzte sind Vertragsärzte. Und genau die Situation, die du aufbringst, die sind in einem Vertrag mit einer Versicherungsfirma. Das heißt, diese Ärzte haben keine Möglichkeit, eine Therapie auszuwählen. Es muss alles ganz genau abgeklärt von den einzelnen Versicherungen. Diese sogenannte Overhead Costs, also das, was die Versicherung für die eigene Verwaltung ausgibt. In den Vereinigten Staaten, die private Versicherung liegt bei 30%. Bei dem einzigen funktionierenden System, regulierten, funktionierenden Krankheitssystem oder Versicherungssystem in den Vereinigten Staaten, Medicare, liegen diese Verwaltungskosten bei 3%. Also wir haben eine Situation, wir haben eine Möglichkeit, das Gesundheitswesen zu verändern zum Positiven. Wir haben die Grundlage dafür. Obamacare hat es in keinster Weise aufgegriffen, in keinster Weise irgendwas gemacht, was die Situation der Menschen verbessern könnte. Das heißt, in diesem Fall von dem jungen Mann, der vielleicht krebskrank ist, versucht zu einem Arzt zu gehen, mal gucken, gehört seinem Arzt zu seiner persönlichen Versicherung? Nee, seinem Arzt gehört nicht zu dieser Versicherungsgruppe, also kann er gar nicht zu seinem eigenen Arzt gehen, sondern muss einen anderen Arzt suchen. Und der Arzt muss dann die Spezialisten finden, die mit seinem Vertrag, es ist bekloppt. Es ist vollkommen bekloppt.
Naja, und ein Problem ist natürlich, dass die Versicherungsgesellschaften für Medicare weniger bezahlen und deshalb immer weniger Ärzte solche Patienten überhaupt annehmen. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass also insgesamt viele Ärzte auch den Beruf an den Nagel hängen, weil sie einfach einen moralischen Konflikt sehen zwischen der Erfüllung ihres hippokratischen Eides und den Erfordernissen, die sie erfüllen müssen gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Und deshalb also die Gesamtzahl von Ärzten unheimlich schrumpft.
Das ist richtig. Und was ich denke, unheimlich wichtig wäre auch zu erwähnen, hier in den Vereinigten Staaten hat ein Arzt, Dr. Shelley, jetzt einen Aufruf gemacht, unheimlich viele Resonanz. Er kommt aus Pennsylvania, aus einer etwas ländlichere Gegend. Das heißt, er ist an einen Punkt angekommen, der sagt, er kann selbst nicht mehr dafür da sein, dass jeder einzelne Patient von ihm, dass er bei jedem Krankenhausbesuch von seinen Patienten da persönlich dabei ist. Er hat persönlich 2 Patienten verloren in der letzten Zeit und da hat er beschlossen, vor ein paar Wochen dann diesen Aufruf zu machen, einen öffentlichen Aufruf. Und er sagt, was er in der Praxis erlebt, ist genau die gleiche Situation und die Warnung, die Dr. Leo Alexander, dem Hauptberater der Ankläger während der Ärzteprozesse in Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg, was er gewarnt hat. Und da sagt er sehr deutlich, Dr. Alexander sagt das, dass eine Situation der Euthanasiepolitik oder die Euthanasiepolitik insgesamt begann damit oder hat angefangen. Am Anfang war das diese unmenschliche Änderung in der Sicht über der Welt und über des Menschenlebens, die im einzelnen Arzt so langsam vor sich gegangen ist, dass die Ärzte wirklich ihre Vorstellung und ihre Sicht über das menschliche Leben und das Wert des menschlichen Lebens langsam, aber klein angefangen haben zu ändern. Und genau in der Situation sind wir heute.
Ja, also wenn das menschliche Leben nach Kosten Nutzen entschieden wird, dann ist natürlich völlig klar bei einer Politik der absoluten Profitmaximierung, dass dann natürlich unwertes Leben, das sind dann natürlich die Armen und die Kranken. Und damit sind wir wirklich am Punkt, wo die Gefahr ist, dass Euthanasie wiederkommt. Also das klingt vielleicht für europäische oder deutsche Ohren ein bisschen krass, aber ich würde sagen, die Praxis hier, die sich in Amerika entfaltet, geht wirklich in diese Richtung.
Also eigentlich ist Euthanasie schon da. Also diese Frage der Lebenserwartung. Wie lange, wenn man eine Situation hat, dass arme Menschen eine Lebenserwartung haben, die 10, 15 Jahre niedriger ist als Menschen, die Geld haben, die anscheinend reich sind. Wenn so eine Situation da ist, ist das doch Euthanasie. Das ist doch eine Aussage, und das sind grundsätzliche Fragen. Also das sind kleine Sachen, das sind Infektionen, die auftauchen, die nicht mehr versorgt werden. Also es ist auch alle Möglichkeiten. Natürlich ist auch klar inzwischen, Armut in den Vereinigten Staaten ist so schwerwiegend, dass es einen Effekt hat auf dem Kreislauf, auf alles Mögliche, also auch auf die Bildungsfrage. Und die Euthanasie ist in den Vereinigten Staaten schon da.
Ja, also es gibt ja jetzt einen neuen Fall, der also ziemlich die Schlagzeilen erobert. Und zwar hat der State Senator, also der Senator von Virginia, Deed, der hatte vor einigen Tagen einen Sohn, der eine Episode hatte, also psychiatrische Behandlung eigentlich dringend brauchte. Und dann stellte sich heraus, dass also in der Gegend also kein Krankenhausbett da war, dass diesen Sohn, der also dringend hätte behandelt werden müssen, aufgenommen hätte. Daraufhin hat der Sohn seinen Vater mit mehreren Messerstichen in die Brust und ins Gesicht versucht, also zu töten, und hat sich dann selbst erschossen. Zum Glück ist dieser Senator jetzt außer Lebensgefahr. Aber das wirft natürlich ein Schlaglicht auf die Versorgung mit Krankenhausbetten für also Patienten, die psychologische Probleme haben, und überhaupt die Frage der Krankenhäuser in ländlichen Gebieten, ja. Wo die Zahl von Krankenhausbetten pro Kopf unheimlich zurückgegangen ist. Das heißt, was nützt es einem, wenn man eine private Versicherungspolice hat? Man hat aber im Umkreis von 100 Meilen kein Krankenhaus, wenn man es braucht. Also vielleicht kannst du das nochmal.
Das ist eigentlich auch vom Obamacare wiederum diese Aussage. Wenn man Krankenversicherung hat, hat man automatisch Versorgung. Unsinn. Ist völliger Unsinn. Krankenversicherung als solches, und da denkt man auch an diese Börsengewinne der Versicherungsgruppen, die diese Krankenversicherung anbieten. Krankenversicherung bedeutet überhaupt nicht Krankenversorgung. Und genau in dieser Situation, du hast es aufgebracht, die Frage der Anzahl der Ärzte, Hausarzt-Situation in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, das war der Bundesstaat Kalifornien, die als Ausnahme eine sehr gute Computersystem haben, um ein Obamacare zu kaufen. Da gibt es ein Gesetz und ein Versuch, ein Gesetz durchzubringen, diese ganze Frage von Obamacare neu zu überlegen. Deswegen, weil, wie der Landesabgeordnete sagte, wie sollen wir dann Gesundheitsversorgung anbieten? Wie können wir Krankenversicherung anbieten an den Menschen, wenn wir zu wenig Hausärzte haben. Die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war eine horrende Zahl. Also es ging in den Zehntausenden. Kalifornien ist ja sehr großer Bundesstaat. Zehntausende Hausärzte fehlen einfach und sind nicht vorhanden. Es sind auch weitere Zahlen von diesem Arzt, Dr. Mark Shelley. Der hat das dargestellt, pro 1000 Amerikaner, glaube ich, sind das 2,4 Ärzte. Im europäischen Durchschnitt ist es etwas über 3. Also es ist sehr deutlich, die Ärzte sind gar nicht vorhanden, um die Versorgung durchzuführen. Das ist also eine Situation, die ländliche Krankenhäuser, auch wiederum neue Gesetze. Man hatte, weil Amerika auch ein sehr großes Land ist, man hatte eine Situation, man hatte eine gewisse Anzahl von Krankenhäusern, um sicher zu sein, dass in ländlichen Gebieten die Menschen Krankenversorgung haben. Und das hatte mit der Einwohnerzahl und wie weit man von gewissen anderen Krankenhäusern entfernt war. Gut, dieses Gesetz wird auch geändert. Kleinere Krankenhäuser werden geschlossen in den Vereinigten Staaten. Und da sieht man sehr konkreten Fall, ein horrender Fall, wo ein Mensch eindeutig eine Versorgung gebraucht hat und die war nicht vorhanden.
Naja, das ist natürlich jetzt schon die schiefe Ebene, von der Dr. Alexander gesprochen hat. Aber ich sehe natürlich noch eine in gewisser Weise noch größere Lawine auf uns zukommen, weil also es stehen ja jetzt zum Jahresende wieder neue Verhandlungen über die Erhöhung der Schuldenobergrenze beziehungsweise des Haushalts. Und so wie im Augenblick die Stimmung im Kongress und im Senat ist, scheint es also nicht ausgeschlossen, dass es nicht zu einer Einigung kommt. Und da die Gesamtlage mit den sogenannten Too Big to Fail, also den Banken, die angeblich zu groß sind, um unterzugehen, sowieso schon so ist, dass also zum Beispiel renommierte Personen wie Thomas Hoenig, der Vizechef der FDIC, also der Bankeneinlagensicherung, gewarnt haben, dass also quasi, oder auch Elizabeth Warren, die Senatorin, dass wir heute in einer Situation sind, die viel schlimmer ist als 2008 vor dem Kollaps von Lehman Brothers. Und was ist denn deine Sicht, wie die Gesundheitslage aussehen würde, wenn es zu so einem Finanzkrach kommt? Also was passiert dann?
Also ehrlich gesagt, möchte ich fast gar nicht dran denken. Also ich denke daran, an diesen Leuten, mit denen mein Mann und ich zusammenarbeiten. Das sind wunderbare Menschen. Das sind öfters, wie gesagt, ältere Menschen. Das sind Menschen, die ihr ganzes Leben für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, für ihr alles gegeben haben, gearbeitet haben. Und die sind so enttäuscht. Und die Armut, in denen diese Menschen leben, ist erschütternd. Es ist eine sehr beängstigende Situation. Also ich wohne in der Stadt Philadelphia. Gerade vorgestern war wieder ein Fall in einer Realschule von einem Überfall. Die Polizei musste geholt werden. 12 16-Jährigen wurden verhaftet wegen einer Schlägerei. Es ist eine sehr, sehr bedrohliche Situation. Man hat einerseits die Frage sehr konkret, es werden Menschen, die Krankheiten haben, natürlich nicht versorgt werden. Aber diese Frage auch von einer Gewaltsituation, sind wir in der Lage dann in einer Gewaltsituation Menschen zu helfen, die vielleicht versorgt werden müssen? Was ist, wenn die Krankenhäuser geschlossen sind? Können wir auch junge Menschen dann helfen, wenn sie in einer sehr schlimmen Situation sind? Die Palette ist sehr, sehr breit an Möglichkeiten, die verheerend sein können. Natürlich, jeder hat das mitbekommen, Polio ist ausgebrochen in Syrien. Wir sind nicht weit davon. Hier in den Vereinigten Staaten gibt es wieder Fälle von Whooping Cough.
Keuchhusten,
genau. Weil die Kinder, einerseits werden Kinder, kriegen keine Impfung aus ideologischen Gründen, aber das ist nicht der Hauptgrund. Viele bekommen die nicht, weil die Gesundheitsversorgung nicht vorhanden ist. Keuchhusten ist tödlich für unter einjährigen Kinder. Es ist also eine Situation, die ist wirklich erschreckend. Trotzdem möchte ich sagen, grundsätzlich wollen die Amerikaner das verbessern. Es gibt die Chance, die ist vorhanden und das merkt man. Die Leute, die haben eine unheimliche Wut, aber sind bereit, die Frage von einer Solidarität mit ihren Menschen, mit ihren Mitmenschen neu zu durchdenken. Das sehen wir in der politischen Arbeit, die wir hier leisten. Einerseits sind die Menschen unheimlich viele persönliche Geschichten, die sie an Informationsständen, die in politischen Treffen etc. erzählen. Aber andererseits eine Bereitschaft, neu zu überlegen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Möglichkeit hat, eine Gesundheitsversorgung, eine Bildungsfrage, alle diesen Sachen wieder zusammenzubringen, so dass dieser Staat wirklich funktionieren kann, dass die Vertrauen wieder in unsere Regierung, Vertrauen in unsere Verfassung vorhanden ist. Also es ist eine sehr schwierige Situation, aber ich bin optimistisch, dass wir das wirklich auch schaffen können.
Naja, wir haben ja morgen ist ja ein besonderer Jahrestag, nämlich der 50-jährige Jahrestag der Ermordung Kennedys. Und eigentlich ist ja dieser Niedergang wirklich von diesem Zeitpunkt der Ermordung des Präsidenten Kennedy festzustellen. Und der Paradigmawandel, der in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat, hat ja offensichtlich völlig war ein Irrweg. Und man müsste eigentlich an dieser Kennedy, an diesem Optimismus, die Kennedy ausgedrückt hat mit Apollo-Programmen, mit vielen großen Wasserinfrastrukturprojekten, also eigentlich anknüpfen. Und ich denke eigentlich auch, dass Amerika schon ganz oft bewiesen hat, dass es so eine Art innere Widerstandskraft hat, die es also immer wieder geschafft hat, doch aus schweren Krisen herauszukommen. Wie würdest du vielleicht jetzt unseren deutschen Zuschauern die Zukunftsaussicht, also was sind die Alternativen, wie würdest du das sehen?
Vielleicht kann ich das am Beispiel von diesem Konzert erzählen. Also ich habe daran gearbeitet, dieses Konzert öffentlich zu machen und bekannt zu machen. Ich habe viele Schulen angerufen.
Vielleicht sagst du noch mal gerade, was für ein Konzert.
Ja, das ist also jetzt am Freitag. Wir werden das Mozart-Requiem durchspielen und aufführen. Das Mozart-Requiem hat einen sehr persönlichen Bezug auch zu Kennedy. Das wurde für ihn damals, als er ermordet wurde, auch aufgeführt. Ist ja natürlich das letzte Stück, was Mozart selber auch geschrieben hat. Also wir werden das als ganzes Stück aufführen, also morgen Abend. Und das habe ich versucht eben öffentlich zu machen durch die Schulen. Wir haben sehr viel natürlich durch die Zeitung und solche Sachen, solche offensichtliche Wege, aber auch viel persönlicher Kontakt. Viele Lehrer haben darauf reagiert. Viele Eltern haben uns angeschrieben, könnten sie dann Karten haben. Das ist also ein Konzert, was umsonst sein wird, was die Leute unheimlich erfreut, auch wirklich eine Chance zu bekommen, klassische Musik zu hören in dieser Form. Es gab auch viele Anfragen auf die Stimmungsfrage. Wir werden das in der Verdi-Stimmung spielen, das heißt in die niedrige Stimmung, A gleich 432 Hertz gegenüber A gleich 440 Hertz. Es ist deswegen, das ist die klassische Stimmung, die Mozart, Beethoven, Verdi benutzt haben. Unheimliches Interesse daran. Was heißt das? Was bedeutet das? Wir haben, eine von unseren Mitarbeiterinnen wurden auch eingeladen, das auch den jugendlichen Kindern vorzustellen, überhaupt diese wissenschaftliche Frage klarzustellen und zu wissen, dass es ein verständliches Universum gibt. Und da gab es auf jeden Fall ein sehr positives Resonanz. Eine andere Sache, wir haben viel mit Musikern zu tun gehabt, die sich bereit erklärt haben, morgen Abend an dem Konzert teilzunehmen. Und da gab es die verschiedensten Reaktionen. Mit einer Frau habe ich gesprochen, die ist Lehrerin. Sie sagte, das ist mein Geburtstag, ich werde an dem Tag 50. Und zuerst wollte sie kommen, dann hat sie zurückgerufen und sagte, ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Das ist so emotional für unsere ganze Familie. Das ist so eine Verbindung, eine geschichtliche Verbindung. Kennedy, Mozart, die ganze Sache. Es stellt sich jetzt noch nicht raus, ob sie kommen wird oder nicht. Aber man hat eben gesehen, dass es eine unheimliche Resonanz in der Bevölkerung hat, darüber zu überlegen, wie Amerika sich geändert hat, seitdem Kennedy ermordet wurde. Und dann eben wirklich zu sagen, Wir überlegen, was war dieser Datum, was ist passiert vor 50 Jahren? Machen wir es besser jetzt. Machen wir es anders.
Also ich kann nur sagen, die ganze Welt würde sich nichts sehnlicher wünschen, als dass Amerika wieder das Amerika von Kennedy wird und dass also alles, was mit Obama doesn't care und allen anderen Aspekten zusammenhängt, dass das wirklich zu den Akten gelegt wird. Also vielen Dank, Jessica. Ich bin sehr froh über das, was du gesagt hast.
Gut, zum Schluss. Also, Helga, tschüss.